Ihr hört das SWR Demokratieforum, ein Streit- und Denkraum für Demokratie. Bei dem Gespräch haben wir Zeit für wichtige Themen und mögliche Lösungen und Platz für ganz unterschiedliche Perspektiven. Moderiert wird das Gespräch von mir. Mein Name ist Michel Friedmann, live vor Publikum auf dem Hambacher Schloss. Unser Thema ist Demokratie in der Krise oder Krise der Demokraten. Und unser Thema ist besetzt mit fantastischen und spannenden Gästen. Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, die Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing, Ursula Münch, und Populismusforscher Marcel Lewandowski.
Guten Abend. Unser Titel der Veranstaltung lautet heute, ich zitiere, Demokratie in der Krise oder Krise der Demokraten. Laut einer aktuellen Umfrage der Körber-Stiftung haben 54% der Menschen in unserem Land weniger großes oder sogar geringes Vertrauen in die Demokratie. Können Sie sich das vorstellen, Frau Lang? Mehr als die Hälfte?
Ich finde das furchtbar, mir das vorzustellen, denn das bedeutet ja, dass eigentlich die Herrschaftsform, die wir uns gegeben haben als demokratischer Staat, also ein demokratischer Parlamentarismus, ich würde immer sagen, sowas wie die Herrschaftsform der Freiheit, also zu sagen, dass wir Freiheit gemeinsam organisieren und eine demokratische Willensbildung haben und das von allen akzeptiert wird, weil sie sich darauf verlassen können, dass es einen fairen Prozess gibt, dass das nur noch von einem schwindenden Teil der Gesellschaft als gerecht, als gut, als funktionierend empfunden wird. Und ich finde, es ist gar nicht die Frage, ob ich mir das vorstellen kann, sondern als Politikerin muss ich solche Zahlen ernst nehmen und dann vor allem überlegen, welche Konsequenzen ich daraus ziehe.
Meine Frage war auch nicht, ob Sie sich vorstellen können, sondern ob Sie es verstehen.
Ob ich es verstehe? Ich glaube in Teilen. Also auf der einen Seite muss man ja sagen, ist es natürlich ein bisschen widersprüchlich, wenn wir auf das letzte Jahr schauen, was wir alles für Unkenrufe hatten. Die Energiesicherheit wird zusammenbrechen, der Winter der Wut. Sobald es kalt wird, wird die Solidarität mit der Ukraine brechen. Und das waren ja keine Unkenrufe, die nur herbeibeschworen waren, sondern ja durchaus einen Grund hatten. Und zwar, dass Wladimir Putin sich sehr bewusst entschieden hat, auch Energiepreise als Waffe einzusetzen, um uns hier zu spalten. Jetzt stehen wir da, ein Jahr später, und all das ist nicht eingetreten. Wir haben eigentlich gezeigt, wie stabil diese Demokratie ist, haben eigentlich die Stärke dieser Demokratie bewiesen und gleichzeitig haben, glaube ich, viele Menschen zunehmend das Gefühl, dass was im Parlament diskutiert wird, dass vielleicht was auch entschieden wird, das hat nichts mit mir zu tun oder ich werde da nicht mitgedacht.
Aber das sind so die üblichen Floskeln oder Formeln, die alle versuchen einzubringen. Aber man kann es ja ein bisschen runterbrechen. Also wenn 54% der Deutschen sagen, wenig Vertrauen der Demokratie, es gibt andere Fragen, die genauso also an den Staat, an die Verwaltung, dann könnte man doch diese Leute einfach fragen, mögt ihr eure Freiheit? Dann ist es Demokratie. Wollt ihr sie nicht? Dann ist es Diktatur. Na, dann schaut euch mal um, wie die Menschen in Russland, im Iran oder in China oder in Nordkorea leben. Man könnte auch fragen, geht es euch gut damit, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und der Staat euch als Subjekte und nicht als Objekte betrachtet? Und dann wären die Antworten, wenn es die 54% wären, nö, Freiheit ist mir nicht so wichtig und meine Würde ist mir auch nicht so wichtig und ganz ehrlich gesagt, alles andere ist mir auch nicht wichtig. Aber so ein bisschen Diktatur, da würde ich mich doch wohlfühlen. Wie sehen Sie diese Interpretation?
Also da würde ich jetzt widersprechen, so sehe ich die nicht. Ich sehe ein Problem, und zwar das Problem darin, dass die nennenswerte Teil der Bevölkerung von Unzufriedenheit mit einer konkreten Regierung, mit konkreten Politikerinnen, Politikern, mit den Parteien, mit der Infrastruktur, mit Energiepreisen, also diese Unzufriedenheit kann ich nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man aus dieser Unzufriedenheit dann auf die Demokratie schließt. Also ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, ich bin mit der Bundesregierung unzufrieden aus den und den Gründen. Ich finde, dass die politischen Parteien nicht mehr Volksparteien sind oder vielleicht zu sehr Volksparteien. Das ist ja je nach Belieben. Das passt ja dann auch manchen nicht, wenn sie versuchen, zu viel abzudecken. Aber diesen Rückschluss zu sagen, da kritisiere ich was. Und dann aber das gleichzusetzen mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und Demokratie bedeutet ja um Gottes Willen auch nicht, dass nur, bedeutet ja nicht nur, dass die Mehrheit entscheidet, sondern es geht ja darum, dass die Mehrheit entscheidet, aber gleichzeitig an gewisse Dinge, an gewisse unveräußerliche Rechte
gebunden ist. Auch der Minderschutz, Minderheitsschutz genau beispielsweise. Das. Manchmal frage ich dann Menschen, die mit mir so diskutieren, dir ist aber schon klar, dass du Olaf Scholz in der Diktatur, wenn er Putin heißen würde, nicht kritisieren kannst. Und dann kommt die Antwort, ja, das ist aber typisch. Was soll denn dieses Argument jetzt? Darum stelle ich nochmal auch bei Ihnen die Frage, vieles davon ist ja emotional, irrational. Und Parteien wie die AfD nutzen das Irrationale und pumpen die Angst noch mal richtig hoch. Aber meine Frage wäre auch an alle, die hier sitzen, wie kann man denn mit Menschen, die emotional pseudo-argumentieren, überhaupt mit wiederum rationalen Argumenten diese Emotionen verschieben? Im Sinne einer, komm zurück zum Diskutieren, denk mal wieder. Das
ist ja
genau
auch der Grund, warum es so schwierig ist, AfD-Vertreter in eine Fernsehsendung einzuladen. Dann regen sich die Leute immer schrecklich auf und sagen, warum ist da niemand von der AfD? Weil das genau nicht funktioniert. Da wird dann gelogen, da werden Halbwahrheiten verkündet, da wird emotional argumentiert, da werden Emotionen geschürt und dann sind die anderen dazu verdonnert, mit ihren Fakten zu kommen. Und dann muss man etwas widerlegen, Banalitäten sogar schon widerlegen und da gerät man automatisch ins Hintertreffen. Und dann ist es kein Wunder, wenn sich dafür niemand bereit erklärt, diese Spielchen mitzuspielen.
Das Problem ist ja vor allem, dass es die Debatte einfach darauf fokussiert. Also ich habe diese Talkshows auch schon erlebt, dann sitzt jemand da von der AfD und plötzlich sind alle damit beschäftigt, die krudesten, falschesten, verlogensten Thesen aus der Welt zu räumen und wir kommen gar nicht mehr dazu, zwischen den demokratischen Parteien über ernsthafte Antworten für die Probleme zu diskutieren. Und das führt natürlich auch zu einer Verdrossenheit mit der Demokratie, wenn man das Gefühl hat, da sitzen 5 Vertreter, die arbeiten sich an einem ab, statt dass wir ernsthaft darüber diskutieren, wie kann denn diese Infrastruktur besser ausgebaut werden? Wie schaffen wir denn gut bezahlte Arbeit? Wie sorgen wir denn dafür, dass Kommunen nicht überfordert sind? Ich will aber zu dieser Frage, wie erreichen wir die Menschen, eine Sache sagen, weil ich teile den Fatalismus nicht, dass das 54% sind, denen die Freiheit nicht bedeutet.
Ist nicht mein Fatalismus. Und erst sind es 54%, wie man das bewertet. Ja, das wollen wir diskutieren.
Aber ich teile nicht, dass alle von denen sagen, dass ihnen die Freiheit nichts bedeutet oder dass alle von denen eigentlich sich grundsätzlich vorstellen könnten, in einer Diktatur zu leben. Und was, glaube ich, hilft, neben der Frage von Fakten, ist ein ernsthaftes Interesse. Ich war jetzt im Wahlkampf unterwegs in Hessen, hatten gestern eine Veranstaltung bei Bad Hersfeld und das war einfach so ein Wahlkampfstand. Die Leute waren eingeladen, da hinzukommen, mit mir in Diskussion zu gehen. Ich kam an, da standen circa 20 Leute, denen hat man die Aggressivität schon angemerkt. Die sind da hingekommen zum Pöbeln, zum Sagen, Frau Lang, wir finden Sie scheiße, wir finden Ihre Politik scheiße und im Zweifel auch, wir finden die Demokratie scheiße. Wir haben dann kurzfristig gesagt, lasst uns das Format ändern. Wir machen jetzt hier nicht Format irgendwie, ich trage was vor am Mikrofon, 20 Minuten danach darf man Fragen mit dem Mikrofon stellen, sondern ich gehe in die Menge und gehe zu den Leuten, suche das direkte Gespräch. Und am Ende waren da vielleicht 4, das waren einfach überzeugte Rechtsextreme. Die haben gesagt, ne, wir wollen diese Demokratie nicht, wir, ne, Putin-Anhänger, die werde ich nicht mehr überzeugen. Aber da waren andere Leute dabei, die standen zu Beginn bei diesen Menschen und die haben dann angefangen, mit mir über ihre Lebenssituation zu reden. Die eine, die erzählt hat, was es für sie bedeutet hat, ihre Mutter pflegen zu müssen, dann Hartz IV zu rutschen, jetzt eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen und bei den steigenden Lebensmittelpreisen das nicht zu bekommen. Und ich habe mit ihr darüber geredet, wie ihre Lebenssituation ist, was wir gemacht haben, das zu verbessern, was wir auch noch nicht gemacht haben, das muss man ja auch ehrlich sagen. Und plötzlich war da eine Debatte und war da ein Gespräch. Ich glaube nicht, dass diese Leute da weggegangen sind und gesagt haben, ich will jetzt Bündnis 90 Die Grünen oder ich bin großer Fan von Ricarda Lang, aber ich bin weggegangen und hatten ein Gefühl von Politiker, hören mir zu und nehmen mich ernst. Und ich glaube, das ist das Wichtige, das ernsthafte Interesse an den Menschen.
Wir haben jetzt hier so eine rote...
Nein, machen Sie ruhig.
Wir haben jetzt hier so eine Linie gezogen von der Unzufriedenheit mit der Demokratie hin zur Wahl der AfD. Wir haben die vielleicht nur implizit gezogen und das steht ja im Raum. Das ist ja auch das, was immer auch medial diskutiert wird. Die AfD, das ist so eine Protestpartei. Und das stimmt nicht. Die AfD ist keine Protestpartei, sondern Menschen, die die AfD wählen, das können wir in vielen, vielen Studien sehen, die sind von dem, wofür die AfD sehr klar steht, gesellschaftspolitisch und mit Blick auf das Demokratiemodell, das sie vertritt, überzeugt. Die stehen, ich will fast sagen, zu einem großen Teil auf Linie mit dieser Partei. Trotzdem sagen wir noch, das sind Menschen, die unzufrieden sind und die unterstützen die AfD aus Protest. Was wir sehen können bei Menschen, die die AfD wählen, momentan reden wir ja erstmal nur von Umfragen, mal sehen, was passiert, wenn der Herbst 24 eintritt oder auch nur die Bayernwahl oder die Wahl in Hessen. Was wir sehen können ist, dass es innerhalb der Wählerinnen und Wählerschaft der AfD verschiedene Einstellungen zur Demokratie gibt und alle diese Einstellungen sind auf irgendeine Art illiberal. Das heißt, sie glauben zwar, sie sind die eigentlichen Demokraten, lehnen aber den liberalen, pluralistischen Teil der Demokratie ab. Und da gibt es, da muss man jetzt nicht ins Detail gehen, gibt es populistische Einstellungen, da gibt es autoritäre Einstellungen, also wirklich die, die die starke Führungspersönlichkeit wollen, die über alles schnell entscheiden kann. Und das muss noch nicht mal zusammenhängen. Das können verschiedene Gruppen mit verschiedenen Einstellungen sein. Und dann gibt es auch die und die Zahl derjenigen, wächst auch in westlichen Demokratien immer weiter, denen die Demokratie schlicht und einfach egal ist. Und da können wir sehen, es gibt Menschen, die nehmen das vielleicht hin, dass wir in der Demokratie leben, aber die verknüpfen damit keinen Wert. Vielleicht ist das auch eine Gewöhnungssache, weil das sehen wir vor allem in jüngeren Kohorten. Und auch das, würde ich sagen, ist so eine Art stille Reserve der AfD. Long story short, ich glaube, wenn wir über Unzufriedenheit sprechen und über die Frage, warum beispielsweise rechtspopulistische Parteien erfolgreich sind, dann müssen wir von dem reinen Protest weggehen und gucken, was wollen diese Leute eigentlich? Und dann sind wir, glaube ich, teilweise überrascht bis erschüttert.
Das ist sehr interessant, weil wir ja auch bei dem Fall Aiwanger von Jugendsünde sprachen. Es gibt Jugendsünde.
Er hat von Jugendsünde
Genau. Und ich meine, Jugendsünde kennt jeder, der mal selbst in der Pubertät war. Mal hast du zu viel getrunken und lagst dann vor dem Haus deiner Eltern oder der Wohnung.
Solche Sachen haben Sie gemacht.
Sprach ich von mir?
Ich kann mir fast noch schlimmere Jugendsünden vorstellen.
Sprach ich gerade von mir? Nein. Aber ich wollte, was man so unter Jugendsünde subsumiert hat, selbst das gesetzwidrige Klauen irgendwas in einem Kaufhof. Aber so ein Pamphlet mit 17 ist keine Jugendsünde. Herr Aiwanger, versucht sich damit zu exkulpieren. Wir wiederum, deswegen greife ich das gerne auf, exkulpieren uns lange von der Verantwortung, das ernst zu nehmen, indem wir die Millionen Wähler, die die AfD wählen, selbst so braun, wie sie jetzt ist, als Protestwähler und Wählerinnen bezeichnet haben, haben alle Parteien sehr lange getan. Wenn man das tut, exkulpiert man die, exkulpiert man sich. Jetzt bei der Sonntagsfrage, nein, bevor ich bei der Bundeswahl bin, will ich sagen, wir haben jetzt eine Wahl, zum Beispiel in Hessen. Da ist die AfD bei 15% in den Umfragen. Ich zitiere das nur, weil man immer das in den Osten verlagert. Auch das ist so eine Exkulpationsmethodik, die wir haben. Dabei vergessen wir, dass seit Ende des Krieges und der Befreiung des Krieges, ich muss das Frau Weigel nochmal zurufen, der Befreiung von dem Nazi-Regime, wir immer Nazis hatten, damals Originale, heute Imitationen, und dass das auch eine Westfrage immer war. So, und jetzt sind wir bei der Bundestagswahl. Infratest DiMa kommt dazu zu erforschen, die AfD ist 20, manchmal 22%. Der ehemalige Innenminister Baum sagt, ich zitiere, die AfD ist die größte Gefahr für unsere Demokratie seit Gründung der Bundesrepublik vor 74 Jahren. Und wir sprechen von Protestwählen. Übertreibt er?
Meines Erachtens übertreibt er nicht. Ich teile die Einschätzung. Und gleichzeitig ist natürlich schon die Frage, ich kenne natürlich die Studien, die Herr Lewandowski anspricht, und ich teile auch die Einschätzung, dass man den Wählerinnen und Wählern der AfD jetzt nicht einfach so quasi die Entschuldigung geben kann, ihr seid unzufrieden, jetzt dürft ihr mal richtig eine extreme Partei wählen. Und gleichzeitig muss ich mir ja aber auch erklären, woher kommt eigentlich dieser dann doch auch nennenswerte Zulauf in den Umfragen, zumindest in einer relativ kurzen Zeit. Jetzt wissen wir alle, ich komme aus Baden-Württemberg, ich weiß, da gab es früher die NPD, da gab es die REPS, also, und da gab es viele Gegenden und gibt es bis heute, wo man sagen kann, also da stehen, die stehen in Ostdeutschland nicht unbedingt in irgendetwas nach in dieser Hinsicht, aber nichtsdestotrotz, also wir haben so eine gewisse Verfestigung immer schon gehabt, einer Extremismus in der Bevölkerung, die kein Andockstelle gefunden haben, weil man vielleicht die NPD dann doch nicht wählen wollte oder aus welchen Gründen auch immer, weil man nicht zum Wählen gegangen ist. Also ein gewisses Protestpotenzial sehe ich ja schon bei der AfD-Wählerschaft, weil sonst könnte ich mir diesen doch sehr schnellen Anstieg dann auch wieder nicht erklären.
In 10 Jahren hat die Partei erst ihre Existenz auf der politischen
Bühne. Ohne jetzt aber auch allzu viel über diese AfD reden zu wollen, das ist ja im Grunde auch was Unerquickliches.
Ich würde mal gerne noch mal auf die Demokratie, unser Thema, zurückkommen. Die AfD ist ja im politischen Raum nicht nur jetzt eine mathematische Größe geworden, denn wenn sie in den Landtagen, im Bundestag kritische Größen erreicht, sind Koalitionen plötzlich nur noch machbar, wenn Leute, die sich nie in Koalitionen zusammengetan hätten, vielleicht ähnlich wie in der Bundesregierung gerade. Auf jeden Fall wird diese mathematische Seite einerseits stärker, aber vor allen Dingen wird der öffentliche Raum verändert. Dinge und Enthemmungen und Entschämen sind in diesen 10 Jahren deutlich bemerkbar geworden. Auch im Bundestag argumentieren die Parteien, und zwar fast alle, immer aggressiver. Frau Parlamentspräsidentin muss öfter mal Hallo sagen. Also es passiert ja etwas in der Gesellschaft, wo die meisten dann doch sagen würden, ja, es stimmt, ich bin ja nicht AfD, aber die Rohheit sowohl im Ton als auch in dem Inhalt verbreitet sich. Und das ist deswegen das Thema, um was es mir jetzt noch mehr geht. Diese Enthemmung führt ja auch zu Veränderungen der Statik und betreibt die auch Polarisierung oder Entmöglichung von Streit und Streitgespräch und miteinander reden. Alle brüllen irgendwas in den Raum, viele fangen an, sich dann nur noch zu beleidigen und sagen Quatsch oder Ähnliches. Was bedeutet das, Frau Münch?
Das bedeutet auch, dass sich dann diejenigen, die das anwidert, sich unter Umständen zurückhalten, auch Angst haben. Also ich meine, wir hören ja immer wieder, dass man angeblich manche Sachen nicht sagen kann. Aber ich habe die Befürchtung, dass dieses Zuspitzen, dieses jemanden im Grunde dann hämisch sich äußern über Positionen, dass dieses Erstarken von extremistischen Auffassungen und diese Möglichkeit, die da gespürt wird, dass man der Resonanzboden größer wird, dass das unter Umständen dann diejenigen, die das ablehnen, dass die ruhiger werden, noch ruhiger. Und das ist ja im Grunde dann, wäre ja wirklich fatal, wenn man im Grunde sich ja auch überlegt, wie wichtig für eine freiheitliche Demokratie diese öffentliche Meinung ist, die ja einerseits natürlich ganz stark geprägt ist durch die Medien, inzwischen auch durch digitalen Medien. Und wenn uns der Eindruck vermittelt wird, dass diejenigen, die abwägen, die moderat argumentieren, die sich für Minderheiten einsetzen, ohne ihnen anzugehören oder ihnen auch anzugehören, was auch immer. Aber wenn die dann im Grunde die Sorge haben, dass sie mit Hass, mit womöglich sogar Gewalt, wir bekommen auch unterschiedliche Gewaltausprägungen zu spüren, dann macht mir das Sorgen, weil es tatsächlich eine Manipulation öffentlicher Meinung ist und weil wir womöglich den Eindruck gewinnen, dass die tatsächlich diese Extremisten, diejenigen, die da ihr Süppchen jetzt kochen, die sich die Demokratie zurückholen wollen, sich krönenden
Definition genau von das. Demokratie, die eine antidemokratische
genau das.
Ist.
Genau, da sind wir uns völlig einig, aber dass die im Grunde mehr Aufmerksamkeit, mehr Gehör finden, als sie tatsächlich haben.
So, da würde ich gerne widersprechen und Sie, Herr Lewandowski, mit einem Anschluss fragen. Also, ganz ehrlich, auch das erscheint mir ein bisschen eine fadenscheinige Entschuldigung für die Passivität oder Gelangweiltheit von Demokraten, die, so heißt es ja, die Mehrheit sind. bei aller Angst, die man haben kann oder auch nicht. Aber ehrlich gesagt, man könnte sich doch samstags morgens in den Einkaufszentren hinstellen mit einfach einem Schild oder einem Stand und schreiben, ich liebe die Freiheit, Sie nicht, lassen Sie uns darüber reden. Oder mit einem Spruch, die Demokratie ist viel besser als die Diktatur, sehen Sie das nicht so, lassen Sie uns darüber reden. Um jetzt mal was ganz Alltägliches, was jeder Bürger, jede Bürgerin tun kann und eigentlich jetzt noch, was den Angstfaktor hat, man könnte vieles tun. Und meine Frage ist, haben wir zwei Probleme in der Entdemokratisierung momentan? Einmal die voller Leidenschaft und mit viel Geld, viel Ausstattung, teilweise auch aus Russland, die Demokratie zerstören, aber andererseits die Mehrheit der Demokraten, die erstaunlicherweise unleidenschaftlich sind, ja fast irgendwie apathisch sind. Und wenn beides zusammenkommt, kann man sich schon ausrechnen, wohin die Tendenz geht. Woher kommt denn diese Apathie? Und ich muss noch mal sagen, dieses Land lebt von den Ehrenamtlichen und es gibt sehr viele, die was tun, aber es ist nicht das Sichtbare, Hörbare im politischen Raum. Woher kommt denn die Apathie der vielen oder mittlerweile sind ja vielleicht auch viele gar nicht mehr sicher, wenn sie sagen, wir sind Demokraten, was sie damit meinen? Wie sehen Sie das?
Also ich weiß nicht, ob ich das unbedingt als allgemein als Apathie bezeichnen würde. Richtig ist, dass wir in fast allen etablierten Demokratien einen starken Rückgang von politischem Engagement haben. Und mit politischem Engagement meine ich vor allem Engagement in Parteien. Das können wir einfach sehen. Und manchmal sind die Gründe dafür trivial. Es gibt jüngere Arbeiten, die zeigen, Leute engagieren sich teilweise auch deshalb nicht in Parteien, weil sie dafür schlicht und einfach keine Zeit haben. Also Politik ist das Bohren sehr, sehr dicker Bretter. Und gerade diejenigen, die so in der Rush-Hour des Lebens stehen, die haben für parteipolitisches Engagement teilweise keine Zeit. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es tatsächlich ein, ich glaube, auch sich verbreitendes Gefühl gibt, relativ ohnmächtig zu sein, machtlos zu sein innerhalb der Demokratie. Das ist etwas, was wir seit einigen Jahren beobachten können und was, glaube ich, in bestimmten Gruppen sich auch verfestigt. Und Parteien wie die AfD schließen genau daran an. Ein Punkt, den ich aber noch zu dem ergänzen möchte, was Frau Münch gesagt hat. Ich glaube, wir dürfen es uns nicht so einfach machen, damit sage ich nicht, dass Sie es sich einfach gemacht haben, sondern ich spreche von der allgemeinen Debatte, dass wir sagen, die AfD verändert den Diskurs oder die Rechtspopulisten verändern den Diskurs. Wir müssen da auch die anderen, die sogenannten etablierten Parteien in die Pflicht nehmen. Denn wenn teilweise die Position und auch die Sprache der Rechtspopulisten, übrigens auch nicht nur in Deutschland, sondern etwa auch in Österreich, ja, nicht übernommen würden, in der Hoffnung, deren Wähler wieder zu erreichen, dann würde sich der Diskurs auch nicht so weit verschieben. Aber wenn etablierte Politikerinnen und Politiker davon sprechen, dass Cancel Culture und Woke die größte Gefahr für die Demokratie sei, dann hilft das im Zweifel den Rechtspopulisten, aber den demokratischen Parteien eben nicht, weil man genau deren Krisennarrativ, das teilweise auf völlig tönernen Füßen steht, noch mit bedient.
Ich meine, das sehen wir ja gerade an den Freien Wählern.
Bitte? Ja. Ja, wir kommen gleich drauf. Aber Frau Lang, ich will das, was Sie sagen, dann doch nochmal mit einem...
Schon im Vorhinein verbessern.
Nein, was immer Sie sagen...
Das würde er niemals tun.
Niemals. Ich bitte Sie. Kennt man mich so? Nein, aber ich will Ihnen eine Frage dann doch dazugeben, die ist so kurz, das ist die kürzeste. Frau Lang, trotzdem sind Sie alle, die im Politikbetrieb sind, völlig hilflos, was in der Frage der Zufuhr von immer mehr Menschen zur AfD in den letzten Monaten eigentlich sichtbar ist. Warum sind Sie hilflos? Oder sind Sie sogar mitverantwortlich?
Hilflos würde ich nicht teilen. Also das sind sehr viele Fragen. Ich würde auch gerne gleich auf die Punkte nochmal eingehen. Mitverantwortlich, also ich glaube, in so einer Situation, wo wir diese Zahlen haben, kann ja kein demokratischer Politiker sagen, kann ich nichts dafür, habe ich nichts mit damit zu tun. Sondern natürlich muss sich jeder fragen, wo haben wir vielleicht auch dazu beigetragen und wo vor allem können wir dazu beitragen, dass es weniger wird. Und ich sehe da ein paar Punkte, auch wenn es stimmt, dass Protestwähler so ein Narrativ ist vereinfacht und ist vor allem verharmlosend, würde ich da sehr Frau Münch zustimmen, dass wenn wir eine Situation haben, wir kennen ja die Studien, dass es einen Kern an menschenverachtender Ideologie gibt in diesem Land. Das waren über Jahre hinweg immer 10%. Wenn wir jetzt plötzlich einen Aufschwung haben, bis zu 20% in so kurzer Zeit, bin ich nicht bereit, die Leute verloren zu geben, sondern dann ist die Überlegung, was können wir tun? Ich glaube, dass wir mehr Sicherheit geben müssen, gerade bei sozialen Fragen, gerade bei wirtschaftlichen Fragen.
Auch in der Sicherheit.
Und ich glaube ehrlicherweise, mein Gefühl ist, wenn ich mit den Leuten rede, sind es ganz oft am Ende, wie bezahle ich meine Rechnung, wie komme ich an meine Wohnung, wie bezahle ich meine Energiepreise. Aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen mehr einstehen. Da will ich auch mal sagen, manche negative Tendenzen, die hier besprochen wurden, teile ich so auch nicht komplett. Denn ich glaube, bei aller Sorge hilft es nichts, wenn wir schlecht reden oder bestimmte Ängste schüren. Das Erste ist, dass wir gerade eine Entpolitisierung erleben und die Mehrheit dieses Landes unpolitisch wäre. Ich meine, ich bin Teil von einer Generation, die sich über Jahre hinweg anhören musste. Wir waren immer die unpolitische Generation. Die hat am Ende Fridays for Future auf die Straße gebracht. Die hat Millionen von Menschen mobilisiert.
Bei allem Respekt, ist 10 Jahre jünger als Sie.
10 Jahre jünger als, nein, das nicht ganz.
Das waren 15, 14, 16-Jährige.
Das stimmt. Und ich bin jetzt mal 20, waren aber auch ein paar Anfang 20.
Wir haben uns verstanden. Wir haben uns verstanden. Danke. Das war schon wieder eine andere. Ich will das nicht despektierlich sagen.
Das war tatsächlich einer der für mich schlimmsten Momente, als ich damals mit 24, als eine Demonstration von Fridays for Future in Berlin stattfand und wir haben die irgendwie unsere Toiletten nutzen lassen. Ich kam da so rein, war so, ja, jetzt gehen wir zusammen auf die Straße. Und die waren so, Entschuldigung, können Sie uns sagen, wo wir unser Zeug ablegen dürfen? Okay. Die Zeit der Jugendpolitikerin ist wahrscheinlich vorbei. Also da haben Sie vollkommen recht. Nein, aber das ist unpolitisch und auch nicht, dass die Debatten früher weniger hitzig waren, wenn ich in den Bundestag schaue. Diese großartige Dokumentation, die es gibt zu den ersten Frauen der jeweiligen Parteien, wie heißt es nochmal? Die Unbeugsamen. Ich meine, die haben gestritten, die ersten Reden, die Petra Kelly und Waltraud Schoppe im Parlament gehalten haben, da sind die Unionsleute fast vom Stuhl gefallen vor Wut. Und es wurde auch aktiv gestritten. Was sich verändert, ist die Boshaftigkeit, die da teilweise drinsteckt. Das ist ja nicht das Schreiten der Sache ist, sondern die komplette Aberkennung der Würde des anderen. Und da glaube ich schon, dass es eine Verschiebung gibt in diesem Diskurs, wenn plötzlich Dinge sagbar werden. Auf der einen Seite, ich meine, bei Ihnen ist gerade einmal durchgedrungen, wenn ich mir anschaue, Alice Weidel, wenn sie gefragt wird, warum sie nicht zu einer Feier in der russischen Botschaft zum 8. Mai gegangen ist. Und dann sagt sie nicht wegen dem Angriffskrieg auf die Ukraine, sondern ihre Antwort ist, weil sie die Niederlage Deutschlands nicht feiern will. Ich meine, Charlotte Knobloch hat mal gesagt, wer diese Niederlage des Nationalsozialismus als Niederlage sieht oder die Befreiung, der sieht die Freiheit selbst als Niederlage. Und das erleben wir dort, eine Partei, für die Freiheit und Demokratie eine Niederlage ist. Und dass sowas natürlich im Parlament, im Bundestag, im Herzstück der Demokratie sagbar ist, das verändert was. Und ich glaube, wenn sich Stück für Stück dadurch auch andere Positionen plötzlich an den Rand gedrängt werden. Denn was ich alles gehört habe, die Genfer Flüchtlingskonvention ist plötzlich linksideologisch, wenn man dafür eintritt. Ich habe im letzten Jahr auch gelernt, dass Wärmepumpen woke sind. War für mich davor immer eine Technologie, wusste ich gar nicht, dass die links oder woke sein können. Und da würde ich sehr zustimmen, wirken auch andere Parteien mit. Und ich sage das jetzt nicht, um zum Beispiel konservative Parteien in eine Ecke zu setzen, sondern weil ich davon überzeugt bin, wenn wir eine stabile Demokratie haben wollen, dann brauchen wir stabile konservative Parteien, die sich auch einheitlich abgrenzen von linken, von grünen Parteien. Aber da verlieren wir was, wenn ein Hubert Aiwanger sich hinstellt und sagt, er holt sich die Demokratie oder wir müssen es die Demokratie zurückholen.
Die schweigende Mehrheit,
der ja gewählt
das ist das
wurde
Zitat.
In einem demokratischen Verfahren.
Ja, ich hätte ihn gern gefragt, wer ihm die Demokratie geklaut hat.
Na, und ich hätte ihn gern gefragt, wer ihn gewählt hat. Also, denn das war ja eine demokratische Wahl. Oder auch, wenn dann Friedrich Merz anfängt, von Sozialtourismus zu reden, von kleinen Paschas, von Gillermus und Kreuzberg. Und da glaube ich, haben wir gerade alle eine Verantwortung,
wofür
auch
sie
wieder einzuladen.
Hat.
Ja, aber am Ende, wenn Konservative das Lied
aber
der Populisten mitsingen,
in Ihrer Partei werden auch
dann
Dinge manchmal gesagt, wo man sich entschuldigen muss.
Das stimmt.
Wenn man aber sich entschuldigt hat, ist es...
Naja, aber ich finde, man muss sich doch anschauen, was steckt dahinter. Denn es sind ja nicht einzelne Ausfälle. Einzelne Ausfälle, das passiert. Das werde auch ich, werde mich noch genug in meinem Leben entschuldigen müssen. Sondern dahinter steckt ja eine Ideologie, wo man plötzlich anfängt, als konservative Partei nicht mehr in Anspruch haben, für alle Politik zu machen, sondern einzuordnen, wer ist die schweigende Mehrheit,
wer sind
die
Falschen. Aber Sie haben doch auch festgestellt, was für ein Ärger.
Nein,
aber Sie haben doch auch festgestellt, was Merz in der eigenen Partei für Probleme bekommen.
Ja, und das ist großartig, denn diese
Menschen
brauchen konservative, die ausschließen. aufstehen und sagen, wir teilen nicht ein in normal und nicht normal.
Mein Gott, und das in der CDU, das ist ja fast wie bei den Grünen, Frau Lang. Sie wollten noch was sagen.
Frau Lang, Sie tragen eine der Regierungsparteien mit auf Bundesebene. Und wir haben vorher festgestellt, dass der Zulauf zur AfD in den letzten Wochen und Monaten deutlich höher geworden ist. In Bayern sind es die Freien Wähler vor allem. Und insofern ist ja dann schon die Frage, ja auch, muss man ja auch analysieren, welchen Teil trägt jetzt diese Kritik an der Politik der Bundesregierung. Und wenn wir uns so anschauen, wir hatten gestern in Bayern die jüngste Umfrage, wenn ich mir anschaue, was die Leute umtreibt, welche Themen, dann ist der Klimawandel leider ein bisschen nach hinten gerutscht und das Thema Migration ist ganz vorne. Dann ist das Thema Inflation, das Thema Energiepreise, wissen Sie alles. Aber gerade dieses Thema Migration, Sie haben ja vorher ganz viele Punkte angesprochen. Das wissen wir ja alle, das ist der Andockpunkt, nicht für die Freien Wähler interessanterweise, das interessiert die überhaupt nicht, die sind da auch in keinerlei Weise Schnittmengen zur AfD, aber wir wissen, dass es die Wählerschaft der AfD ganz stark anspricht. Und da kann man ja schon sich fragen, wie geht man mit diesem Thema um, wenn man weiß, dass das ein relevantes Thema für die Europäische Bevor Union ist. Und wenn Antwort wir im Grunde von dieser politischen, ja, nicht allzu starken Auseinandersetzung damit, dann wieder dieser Umkehrschluss, dann sind wir unzufrieden nicht nur mit der Bundesregierung, sondern womöglich mit der Demokratie insgesamt. Also das treibt mich schon ein bisschen um.
Wir reden gleich darüber. Ich will aber einfach, weil Sie sagen, was treibt die Bürger um, das sind so Riesenthemen. Aber ich will mal Folgendes fragen. Sie sind ja die Leiterin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Lassen Sie uns das doch mal, was ist der Alltag, worüber Menschen reden? Die Bahn fällt wieder aus oder kommt zu spät. Die gesamte öffentliche Struktur läuft nicht. Auf einen Termin beim Facharzt muss ich als AOK-Versicherte sehr lange dauern, währenddessen die Privatversicherten das in ein paar Tagen schaffen. Eltern erleben jeden Tag, dass die Schulen schlechter geworden sind. Unterricht fällt aus, die Lehrer fehlen, währenddessen es eine neue Industrie von Privatschulen gibt, bei denen die sich's leisten können, mit solchen Problemen nicht konfrontiert sind. Könnt ihr noch solche Beispiele nehmen, bevor wir über diese Themen Ausländerpolitik, Klima reden? Leute sind einfach mit ihrem Alltag unzufrieden. Und wie viele Papiere man unterschreiben muss, bis man wieder sein Perso bekommt und wie lange man warten muss, möchte ich noch gar nicht an den Tag bringen. Und dass man als Mensch, der gelernt hat, auch als 50-Jähriger, dass alles digital ist, nur bei den Behörden muss man noch ein Faxgerät haben. Ich frage mich, wer hat überhaupt noch Faxgeräte und wie komme ich dann mit der Behörde in Kontakt? Das sind doch die Dinge, wo die Leute sagen, die Dinge funktionieren nicht. Und diese neue Regierung, die uns ja versprochen hat, es wird alles funktionieren, bei denen ist 2 Jahre später von solchen Dingen wenig zu merken. Was macht es eben mit dem Vertrauen dann der Menschen in das System?
Herr Friedmann, Sie haben mich vorher unterbrochen und jetzt unterbreche ich Sie, weil dazu natürlich das Thema Migration auch gehört. Das gehört mit dazu, weil die Leute Sorgen haben, dass die Kommunen total überlastet sind, dass sich die Kommunen es nicht mehr leisten können, Flüchtlinge unterzubringen. Man hat die Sorge, dass im Grunde da womöglich zu viel Sozialleistungen bei Flüchtlingen landet und zu wenig bei der eigenen, also bei den Rentnern und so weiter. Wir kennen das alles. Also insofern in diese Reihe, die Sie aufmachen, würde ich dieses große Thema Migration mit hineinnehmen.
Dann muss ich Sie dazu natürlich befragen, aber andersrum. Die Ängste vor dem Fremden, dem anderen, das ist jetzt kein typisch deutsches Phänomen und kein neues. Die Frage, ob die Angst, die formuliert wird unter dem Fundament, wir haben keinen Platz, wir haben kein Geld und am Ende sind wir die Blöden und die kommen, sind die, denen es besser geht. Was antworten Sie denn dann als jetzt Regierungspartei den Sorgen dieser Menschen und all dem anderen, was ihnen auf den Keks geht? Und dann kommt irgendwie irgendeine Spitzenpolitikerin und erklärt, alles wird besser und irgendwann fragt man sich, wann
und
wird etwas besser?
Und der Kanzler redet von einer Welt, wo man sich nicht immer ganz sicher ist, ob es dieselbe ist, in der man auch lebt.
Herr Gut, die Nostalgie früher war alles besser, verkneife ich mir, weil es wirklich das Zeichen ist, dass man älter wird. Bitte.
Das heißt, ich meine, heute sagen wir einfach nur, zukünftig wird alles besser und nicht mehr früher war es besser. Nein, also ich glaube, ich kann natürlich einmal fachlich antworten. Ich würde es kurz bei dem Migrationsthema tun. Denn ich glaube, Frau Münch, Sie haben einen sehr springenden Punkt angesprochen, dass es mein Gefühl ist, dass wir grundsätzlich erstmal eine große Solidarität haben mit Menschen, die Schutz suchen. Das haben wir bei der Ukraine gesehen, was da alles plötzlich möglich war. Dass es dort eine Sollbruchstelle gibt, wo es vor Ort nicht mehr funktioniert. Also nicht dort, wo es um ganz abstrakte Zahlen geht, auch nicht unbedingt dort, wo man jetzt sagt, heißen die Leute, haben die einen ähnlichen Nachnamen wie ich, wie sehen die aus, sondern sehr stark dort, wo ein Gefühl entsteht von vor Ort, wo das ja auf bestehende Probleme trifft. Zu wenig Wohnungen, zu wenig Kita-Plätze, es kommt ja jetzt nichts daraus. Dort funktioniert es nicht mehr und da geht eine Überforderung. Und diese Überforderung führt tatsächlich zu Ängsten. Und da würde ich mir wünschen, dass wir, ich finde, wir führen manche Scheindebatten auch in diesem Migrationsbereich. Ich habe vorher darüber geredet, jetzt die Genfer Flüchtlingskonvention auszusetzen oder sowas. Ist verfassungswidrig, wird nicht passieren. Aber wir müssen tatsächlich überlegen, wie man den Kommunen helfen kann. Da sprechen wir über eine Verstetigung von finanziellen Mitteln. Es wurde 1 Milliarde zugesagt, aber einmalig. Die Kommunen können nicht mit einmaligen Pflastern planen. Die brauchen einen dauerhaften Planungshorizont. Da sprechen wir von Aufhebung von Arbeitsverboten. Denn wenn die Leute nicht teilweise über Monate oder sogar manche Jahre in Unterkünften untergebracht werden, gar nicht die Möglichkeit hätten, sich ihren eigenen Lebensunterhalt zu verbinden, wäre da vieles aufgehoben. Da sprechen wir von schnelleren Verfahren.
Aber was Sie alles sprechen, ich greife das mal auf und spiele den Advocatus Diaboli. Dann sagen davon? Die Leute sagen, sie haben doch überhaupt keine Kontrolle mehr, wer ins Land kommt. Die Leute sagen, die ins Land kommen, sind teilweise auch illegal und es passiert nichts. Die Leute sagen, warum kann man sie nicht abschieben und stellen fest, dass die Zahl der Abschiebungen parteiübergreifend, aber besonders da, wo die Grünen regieren, gering ist. Die Leute haben also vielleicht einfach eine Frage und jetzt sind wir bei der Demokratie. Wieso funktioniert der Staat nach seinen Regeln nicht?
Und das ist der Vorwurf dieser Handlungsunfähigkeit von Staatlichkeit. Und das ist ein immens großer Vorwurf,
und jetzt sind Sie seit 2015 haben. Jetzt sind Sie seit 2 Jahren mitregierend und deswegen müssen leider Sie jetzt die Frage beantworten.
Das verstehe ich total. Das ist sehr häufig meine Aufgabe. Ich will einmal, und das ist jetzt nicht als Ausrede gedacht, sondern ich finde schon, wir können das nicht ausblenden, daran erinnern, dass wir in diesen 2 Jahren, im letzten Jahr eine absolute Ausnahmesituation hatten. Es ist ja nicht rangegangen, dass wir mit einem Koalitionsvertrag gestartet sind und uns im letzten Jahr überlegt haben, ach, machen wir ein paar Sachen ein bisschen langsamer und ein paar
davon machen wir nicht mehr. Ländern. Sie regieren in vielen Ländern und dort wird die Abschiebung entschieden und nicht nur der Bundesregierung. Ich frage deswegen noch einmal, was antworten Sie auch in den Ländern, Bürger und Bürgerinnen, dass das alles sich anscheinend nicht nur so anfühlt, also ein Gefühl ist, sondern mit nackten Zahlen belegbar ist?
Ich glaube, da muss man sich schon die konkreten Fälle anschauen. Ja, das sind dann nicht die catchy Phrasen, die ich als Politikerin raushauen kann, die wahrscheinlich auch im Bierzelt nicht funktionieren. Aber es werden ja immer wieder Zahlen genannt von Menschen, die ohne Aufenthaltserlaubnis hier im Land sind, die abgeschoben werden, also die sozusagen eigentlich abgeschoben werden müssen. Dann schaue ich mir bei denen mal ganz genau an. Das sind Gruppen dabei, die haben körperliche Krankheiten. Das sind Gruppen dabei, die haben subsidiären Schutz, die können nicht abgeschoben werden. Das sind Gruppen dabei, wo die Länder sagen, die nehmen wir gar nicht wieder auf. Übrigens ein Grund, warum wir jetzt an diesem Rückführungsabkommen arbeiten. Und ja, dann habe ich nicht die super einfache Antwort, in einem Satz zu sagen, so zack's geht's. Aber was glaube ich tatsächlich, und das bringt ja dieses Migrationsthema und das, was Sie vorher angesprochen haben, aber Sie auch ein bisschen zusammen. Ich glaube, ob der Staat funktioniert. Das ist tatsächlich am Ende eine Grundvoraussetzung für das Vertrauen. Das heißt weniger Bürokratie. Für meine Partei nicht immer ganz einfach, denn die meisten Regeln, die sich jemand ausgedacht hat, hat man sich ja nicht aus bösem Wille ausgedacht, sondern mit einem Gedanken dahinter.
Mein Gott, Frau Lang, ich höre Bürokratieabbau fast seit in jedem Wahlkampf von jeder Partei. Nicht 100, so alt bin ich auch wieder noch nicht, aber seit 20 Jahren.
Aber jetzt passiert es doch mal.
Aber was passiert jetzt bitte nochmal?
Schauen wir uns doch mal an, Windräder werden jetzt halb so schnell gebaut, wieder halb
aber
so schnell.
Aber das ändert doch nicht an der Bürokratie.
Weil wir die Planungsbeschleunigung
nicht an Bürokratie, das Alltag. Das ist doch Entschuldigung, seien Sie nicht böse, nicht jeder Bürger macht jetzt etwas mit Windrädern.
Das stimmt,
wir
aber
viele alle, die wir mit den Behörden zu tun haben, merken nicht, es wird weniger, sondern es wird wieder eine
Verordnung. Ich habe heute Morgen in einer internen Besprechung in der Akademie, dass wir ab jetzt einen Whistleblower-Beauftragten brauchen. Und wenn wir diesen Whistleblower Whistleblower-Beauftragten nicht haben. Wir sind schon im Verzug. Das ist eine EU-Vorschrift, die von der Bundesrepublik nur umgesetzt wird, aber typischerweise mal wieder besonders gründlich. Dann müssen wir sogar Strafgelder womöglich bezahlen. Und der muss natürlich, er oder sie, muss natürlich extra geschult werden. Und jetzt brauche ich in meiner Akademie mit ihren läppischen 50 Mitarbeitern einen Whistleblower-Beauftragten. Das nenne ich Bürokratie, so, liebe
jetzt,
Frau Lang.
Jetzt gehen wir vom Whistleblower-Beauftragten denn doch ein Stück wieder in die Realität von Millionen
aber
Menschen.
Aber
hinter diesem Whistleblower steht doch was.
Ja.
Und das würde ich dann gerne zurückspiegeln und Ihnen dann gleich auch noch eine Frage stellen.
Ich würde trotzdem wirklich zu diesem Infrastrukturthema noch was sagen, weil ja, da spielt die Bürokratie eine Rolle, da spielt die Migration eine Rolle. Aber ich glaube, das ist nämlich am Ende wirklich ein ganz großer Kitt. Und da spielt auch die Frage, ob wir investieren, wie wir investieren und vor allem, ob am Ende eine soziale Infrastruktur vor Ort ist. Wenn man in Regionen fährt, und das sehen wir in den USA, das sehen wir teilweise auch in Deutschland, in denen der Bus nicht mehr fährt, in denen der Landarzt seine Praxis aufgegeben hat,
in denen
das Schwimmbad
zugemacht
hat. Das ist nicht in allen ländlichen Gebieten. Wir haben ländliche Gebiete, ich glaube auch hier in Rheinland-Pfalz, die sind ziemlich gut aufgestellt. Wir haben ländliche Regionen Baden-Württemberg, die sind sehr
gut
aufgestellt.
Aber wir haben welche, die nicht gut aufgestellt
sind. Genau, und da geht ein Stück von, ich glaube, Vertrauen verloren, weil die Leute das Gefühl haben, dahinter steckt der Eindruck, meine Region zählt nicht.
Aber Ihre Analyse ist doch nicht neu. Ihre Konsequenzen, auch diese Regierung, sind nur so unterkomplex, dass die Leute sagen nach 2 Jahren, ihr habt es uns doch auch nicht besser gemacht im ländlichen Bereich. Wo sind jetzt mehr Busse? Gerade eine Partei, die nicht will, dass man den PKW nimmt. Also ist die Krise nicht auch eine, dass die Leute, egal welche Koalition in der letzten Zeit, 20, 30 Jahre erleben, die Probleme, wir versprechen euch eine bessere Bildung, wir versprechen euch eine bessere Infrastruktur, wir sind am Arbeiten beim Klimawechsel, aber ihr, die auf dem Land seid, müsst nun mal eure Autos nehmen. Die Frage einer, also all diese Fragen, egal wer regiert, sind doch immer wieder ungelöst, deswegen werden sie bei jedem Wahlkampf wieder versprochen.
Nein, aber das stimmt nicht. Dieses, dass es egal ist, wer regiert, und bei jeder Regierung bleibt es immer gleich, das stimmt einfach nicht. Wir sehen, dass, ja, es werden nicht alle Probleme von heute auf morgen gelöst. Und manchmal kommen vielleicht auch neue Probleme dazu, die in etwas komplizierten Aushandlungsprozessen. Aber jetzt nehmen wir auch mal ein Beispiel, Fachkräfte. Alle Leute suchen nach Fachkräften in diesem Land. Sei es ein Bäcker, der sonntags nicht mehr aufmacht, weil er niemand findet. Sei es ein Gasthaus, das keine Kellner finden, und ein Handwerksbetrieb. Und jetzt haben wir nach Jahrzehnten, ne, wo es so getan wurde, als ob Deutschland kein Einwanderungsland ist und wo man es eher so ein bisschen verschmiemelte, ne, oh, ja, da kommen auch noch Leute und so, uns den Leuten besonders schwer gemacht hat, haben wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wo wir sagen, wir werben die Leute an, wir bringen sie her, wir erkennen ihre Abschlüsse an und wir heißen sie willkommen. Und ja, das wird nicht jedes Problem lösen. Da ist noch nicht der Bus gebaut, da ist ihr Whistleblower immer noch eine Voraussetzung.
Und es verursacht unheimlich hohe Integrationskosten.
Aber ich finde, dass dieses Gerede davon, es würde sich nichts verändern, das stimmt schlichtweg nicht.
Gut, und ich glaube, also nehme ich ein Beispiel, das jeder kennt, der irgendein 450-Euro-Job vergibt. Sie müssen nach dem Willen dieser Regierung jemanden haben, der das genau aufschreibt. Finde ich übrigens von der Idee richtig. Der Mindestlohn muss kontrolliert werden. Ich brauche dafür jetzt eine Viertelkraft, die das alles kontrolliert, dass das aufgeschrieben wird.
Wie viele 450-Euro-Stellen haben Sie denn?
Nicht viele, aber trotzdem brauchst du jemanden, der sich drum kümmert. Was ich nur sagen will, ist, dann wird das alles auch von allen gemacht, hoffentlich, aber kontrolliert wird es trotzdem nicht. Und letztendlich, wo ist dann das Vertrauen, dass man a priori jetzt nicht versucht, gerade bei diesen Stellen nochmal um 1,30 Euro zu betrügen. Also das alles ist ja auch eine Frage von Vertrauen und Misstrauen, die immer bei Verwaltung dazu führt, dass noch ein Papierchen ausgefüllt werden muss. Braucht man so viel Kontrolle, damit dann Bürokraten am Ende trotzdem nicht in der Lage sind, das alles zu kontrollieren?
Aber ich finde gerade, Ihr Beispiel hat ja sehr gut auf den Punkt gebracht, warum diese Bürokratiefrage sich gar nicht so flapsig auflösen lässt oder so einfach auflösen lässt. Denn genau das sind ja Fälle. Wir haben gerade darüber gesprochen, soziale Sicherheit. Ich habe von Fällen erzählt, wo da Menschen kommen und sagen, ich kann mein Lebens nicht mehr bezahlen, ich kann meine Miete nicht bezahlen. Das sind ganz häufig Leute, die arbeiten im Niedriglohnsektor. Natürlich kann ich jetzt sagen, das Unbürokratischste, was wir machen könnten, wäre gar nicht einzugreifen. Der Staat lässt das einfach, sollen alle schauen, wo sie hinkommen.
Das ist die
das
radikale,
wäre relativ einfach. Ja,
das hat aber niemand aber verlangt.
Es würde, ich weiß, das hieß nicht verlangen, das weiß ich ganz klar, aber das wäre natürlich die einfachste Lösung. Wenn ich jetzt sage, ich will Schutzgarantien, ich will, dass diese Leute nach Mindestlohn arbeiten, ich will übrigens auch, dass wenn der Staat sie beauftragt, dass nach Tarif bezahlt werden muss, also im Bundestariftreuegesetz, auch eine neue Regelung. Das fände ich richtig. Ich will dann, dass kontrolliert wird, ob Arbeitsschutzregeln eingehalten werden, zum Beispiel auch in der Pflege. Ja, dann heißt das auch staatliches Handeln und staatliches Handeln bedeutet manchmal auch Verwaltung und bedeutet manchmal auch eine Anstrengung für die Leute. Ich glaube, wir müssen am Ende schauen, welche Regeln sind absolut notwendig, weil wirklich ein Schutzgut im Mittelpunkt steht. Welche Regeln sind nett gedacht, aber führen am Ende zu ziemlich viel Unsinn? Und vor allem, wie stellen wir denn auch die Verwaltung auf?
Gut. Denn das ist doch das habe ich jetzt von Ihnen gelernt und weiß ganz genau, dass das länger dauern wird als diese Legislaturperiode, das bis das alles nachgedacht
wird. Wäre doch auch Wahnsinn, Herr Lewandow- wenn wir in vier ja, Jahren alle Probleme der
nein, letzten 50 Jahre gelöst hätten. Nein, aber so ein paar von der Bürokratie mehr wäre so
wir treffen nicht uns in zwei weil Jahren nein, und gehen weil, durch, welche Sie, Bürokratie
nein, ich will das nochmal sagen. Mich interessiert ja dieser eine Punkt oder der andere Punkt nur beispielhaft. Es geht darum, dass die Bevölkerung das Gefühl, das ist unser Thema, verliert, dass der Staat im Rahmen seiner demokratischen Legitimität sich im Sinne von einer Lebensverbesserung bemüht. Mhm. Stattdessen empfinden viele Menschen, dass das, was den Staat repräsentiert, dann doch entweder hilflos, jedenfalls aktionslos. Ja, so, bevor wir über die Überflüssigkeit reden, würde ich gerne Sie, Herr Lewandowski, noch mal was fragen. Sie arbeiten ja zurzeit als Projektleiter im Arbeitsministerium des Landes Rheinland-Pfalz. Sie sind Politikwissenschaftler und beschäftigen sich seit Jahren mit populistischen Parteien. Die großen Fragen mit dem richtig großen Zuwachs beginnt mit Herrn Sarrazin, wo das Bürgertum sich ergötzen konnte, sich endlich freischwimmen konnte, sich entschämen konnte. Immer noch das erfolgreichste Sachbuch. Dann kommt tatsächlich aber so etwas wie 2015, 2016, wo Menschen, die geflüchtet sind, übrigens dasselbe hervorrufen nach einer gewissen Zeit, wie das, was Sie jetzt berichtet haben, um Gottes Willen und unsere Kinder. Ja, tatsächlich, es gab schon da zu wenig Kitas, es gab da schon zu wenig Schulen, da brauchte man gar nicht die Menschen, die kommen, um das zu wissen, aber die eine ganz große Polarisierung und Wut hervorgerufen haben. Und dann kommt Corona. Dann kommen plötzlich die Verschwörungstheoretiker dazu, dann kommen diese Menschen dazu, die glauben, sie seien Bürger von irgendeinem Staat, hab mich gern, aber nicht mehr von Deutschland. Und dann kommt ein Krieg hinzu, von dem Millionen Menschen gedacht haben, was haben wir nochmal mit Krieg zu tun? Wie hieß das auch immer in Ihrer Partei? Krieg ist kein Mittel der Politik. Spannend. Und jetzt kommt zu all dem der Klimawandel sowieso auch noch Inflation und die Demokratieverdrossenheit. Kann man die auch auf diese Krisen, die ja völlig unvorbereitet auf das Bewusstsein von Millionen Menschen, hallo, mich kann noch irgendein Virus umbringen, zurückgeführt werden? Stimmt das überhaupt, dass das die Gründe sind, warum der Rechtspopulismus so explodiert?
Ich würde es so formulieren, dass der Rechtspopulismus profitiert. Aber die Gründe dafür, dass diese Parteien und Bewegungen so erfolgreich sind, die liegen im Grunde 30, 40 Jahre zurück. Da gab es die große Veränderung in westlichen Gesellschaften durch Migration, durch Verbreiterung des Bildungsstands, durch Individualisierung, bestimmte materielle Bedürfnisse, Arbeit, Armut, Wohlstand bzw. Wohlstand wurden gestillt und dann gab es eine stärkere Individualisierung. Gesellschaften haben sich verändert, der Mainstream von Gesellschaften hat sich verändert und dann gibt es auch diejenigen, und die sind über lange Zeit gewachsen, die sich davon auch, ich sag mal, kulturell, gesellschaftlich abgehängt fühlen. Und diese Milieus, in denen das so ist, die bilden auch, sage ich mal, eine eigene Festigkeit aus über Zeit. Die sind nicht irgendwann weg, sondern es gibt eine gewisse Entfremdung innerhalb der Gesellschaft gegenüber bestimmten Entwicklungen. Nur deshalb kann so etwas wie Anti-Woke oder Anti-Cancel-Culture dort überhaupt fruchten. Ne? Ich glaube, dass diese Krisen, die wir sehen, nicht automatisch dazu führen, bestimmte Einstellungen auszubilden, sondern man spricht eher davon, dass Einstellungen aktiviert werden. Ein Beispiel: Menschen, die in irgendeiner Form etwas gegen Migrantinnen und Migranten hatten. Ich sage das so, weil das von sozusagen ökonomischer Besorgnis, was ist mit unseren Arbeitsplätzen, bis hin zu Rassismus reicht. Die gab es immer, darüber haben wir eben schon gesprochen. Die haben aber andere Parteien gewählt. Die gab es beispielsweise auch in der SPD. Die haben aber die Sozialdemokratie gewählt, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern etwa auch in Großbritannien, weil die der Sozialdemokratie vertraut haben dafür, dass die ökonomische Lösungen bringt, von der sie profitieren. Jetzt haben sich die Sozialdemokraten in den 90er Jahren für den wirtschaftlichen Liberalismus geöffnet. Und egal, wie man dazu steht, ob man das sozusagen politisch unterstützt oder nicht, was man sehen kann, ist, dass das dazu geführt hat, dass es innerhalb dieser Gruppe, auch gerade der Industriearbeiterschaft, Entfremdung gegenüber der Sozialdemokratie gab. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in anderen Ländern auch. So. Und die Rechtspopulisten, die tun jetzt etwas ganz Schlaues. Die kommen nämlich nicht über die Ökonomie oder die Wirtschaft, da gab es neulich auch im Handelsblatt einen schönen Artikel dazu, die kommen nicht über die Ökonomie oder die Wirtschaft, spielt für die gar keine Rolle, sondern die bieten Schuldige für die eigene Misere an. Die Ausländer sind schuld, weil du, deine Kinder keine Arbeit haben und was weiß ich. Da werden dann sozusagen ökonomische Verteilungsfragen in ein identitäres Framing gesetzt und das funktioniert. Weil diese Einstellungen, die werden von den Rechtspopulisten nicht erfunden, die waren immer schon da, aber unter der Krise treten die sozusagen hervor und sind dann sozusagen auch, es gibt ein Angebot im politischen Diskurs, das es vorher nicht gab, auch seitens der konservativen Parteien.
Und deswegen sind die 10% der Aktiven richtig, aber in allen wissenschaftlichen Fragen, was Vorurteile angeht, wissen wir, dass das Potenzial der sogenannten Schläfer in diesem Bereich nochmal 10-25% sind. Ja. Und das erleben wir jedenfalls an dieser Zahl heute.
Genau, jetzt komme ich zu dem, was Sie gefragt haben mit dieser Kaskade an Krisen, die Sie genannt haben. Denn dann kommt tatsächlich die Regierungsperformance dazu. Denn dann kann es sein, dass bei den Leuten, die diese Einstellung haben, rechte Einstellungen, populistische, autoritäre Einstellungen, dass dann eine Unzufriedenheit mit den Parteien, die sie eigentlich bevorzugen, dazu kommt. Und das muss übrigens gar nichts damit zu tun haben, wie die Parteien tatsächlich regieren, weil eigentlich, sage ich mal, die Bilanz dafür, dass wir hier eine sehr seltsame Drei-Parteien-Koalition haben, die ist sozusagen inhaltlich gar nicht so schlecht, aber die Performance ist mies. So. Und aufgrund dessen kann es dann sein, dass dieses rechtspopulistische Potenzial, was wir bei den Grünen übrigens tatsächlich nicht haben, aber bei der FDP und mit weniger und weniger stark auch bei der SPD, dass das dann von so einer Partei wie der AfD abgeschöpft
wird. Wir reden ja sehr oft darüber, dass es kommunikative Probleme gibt. Ich finde das auch relativ, ehrlich gesagt, entlastend. Eine schlechte Kommunikation hat oft damit zu tun, dass kein Inhalt hinter der Kommunikation steht. Nun hat aber der Bundeskanzler uns ja auch mit Ihrer Zustimmung und der FDP eigentlich etwas ganz Großartiges versprochen. Ich habe verstanden und deswegen gibt es eine Zeitenwende. Und nie mehr eigentlich wirklich erklärt, was diese Bundesregierung und er als Kanzler über die Frage der Militärstrategie, der Außenpolitik ein bisschen, aber als so Gesamtfrage des 21. Jahrhunderts versteht und selbst solche außergewöhnliche Persönlichkeiten wie Robert Habeck oder die Außenministerin auch nicht und Herr Lindner übrigens auch nicht. Also stehen wir wieder hinter einer Floskel und es ist ein kommunikatives Problem. Vielleicht zeigt das aber auch, dass in der Alltagspolitik Menschen Verantwortung tragen, will ich gar nicht als Vorwurf machen, die außer so einem Begriff überhaupt nie Zeit genug haben, zu wissen, worüber sie eigentlich sprechen, wenn sie so einen Begriff uns bringen. Also was ist denn diese Zeitenwende? Gibt es sie?
Also nochmal zu Ihrer Kritik zurück. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die nicht in der Lage sind oder nicht die Zeit haben, darüber zu reflektieren. Das glaube ich eigentlich schon, dass das gemacht wird. Das mich Irritierende ist, gut, Herr Habeck versucht es vielleicht etwas mehr, auch durch lautes Denken ein bisschen abzuarbeiten, dass uns der Kanzler das ersparen will, anscheinend, weil er der Auffassung ist, dass das eine Form von Respekt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ist, es mit solchen Sachen nicht zu behelligen, wenn ein wohlmeinender Kanzler das alles entscheidet, und das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich meine, man muss nicht alles erklären, weil man vielleicht auch nicht immer alles erklären kann und weil man in Details kommt, die dann auch wieder niemanden interessieren, aber das empfinde ich schon auch als eine Herabsetzung einer Bürgerschaft, wenn man im Grunde dann mit Floskeln abgespeist wird. Überhaupt ist es ein Problem, dass Politik so stark in Floskeln redet, das verstehe ich zwar. Ich meine, wenn Sie morgens ein Deutschlandfunk-Interview geben, nicht Sie persönlich, aber Sie geben es auch, dass man da natürlich ins Floskelhafte manchmal hineingerät, zum Teil sogar auch bei Bundestagsreden, weil man ansonsten womöglich auf was festgenagelt wird. Also das kann ich schon alles nachvollziehen. Aber dass das die Leute ärgert und dass es einen selber ärgert und man sich denkt, mein Gott, wie redet ihr denn? Mhm. Ihr redet abgehoben, ihr braucht euch doch nicht wundern, wenn der Aiwanger besser ankommt als ihr.
Aber ist das, jetzt muss ich Sie kritisch fragen, ja, weil der Herr Aiwanger so Bierzelt redet, ist das jetzt wirklich die Alternative zur Blase in Berlin,
natürlich,
die immer behauptet wird?
Also
sollen sich jetzt Verantwortliche...
nein, ich versuche also, ich versuche, er als authentisch
richtig, aber
wäre.
Jetzt versuche ich, das zu reflektieren, was Sie gerade sagen.
Das ist ja Ihre Aufgabe
und als Moderator. Das ist ein mein Vergnügen sogar. Also, was Sie jetzt eigentlich gesagt haben, ist, wenn man populistisch... weit weg von der AfD, vielleicht in einigen Punkten schon leid, aber wenn man so als Populist, Herr Söder auch, anscheinend ist ganz Bayern die einzige Alternative dazu, dass man nicht immer nur rational, argumentativ und differenziert redet. Aber ist das...
was anderes.
Dann erklären Sie es bitte.
Wenn Sie mich nicht immer unterbrechen, lieber Herr Friedmann.
Naja, das war jetzt, das können Sie besser. Nachdem Sie eine These erklärt haben, habe ich mir erlaubt, das zu dekonstruieren.
Oh, gut. Also, diese Anmaßung der Behauptung, man verträte das Volk, man spreche wie das Volk, ist natürlich einfacher, wenn man es in der Gegenüberstellung macht zu akademisch daherkommenden, manchmal nicht immer inhaltsreichen Worthülsen. Das Wesen einer populistischen Partei, sei es Linksextremismus, linkspopulistisch, sei es häufiger Rechtspopulismus, ist diese Unterstellung, die da oben haben kein Verständnis für euch. Das ist die Behauptung, die natürlich Unsinn ist, weil die, die das behaupten, ja auch die da oben sind. Das ist ja im Grunde also schon sich selber ja dann auch wieder kleinmachend, obwohl man doch immer so groß und bedeutend sein möchte, ist ja auch schon wieder ein Widerspruch in sich selbst. Aber das kommt ausgesprochen gut an, und mein Punkt war, es kommt auch deshalb so gut an, diese angebliche Sprachrohrfunktion, weil man dann eben so tut, als ob man so spräche wie das Volk, als ob man so lebe wie das Volk, was natürlich alles unzutreffend ist. Das ist eine, das ist
aber meine
falsch.
Frage konstruktiv war, was bedeutet das für die anderen Parteien, um diese Geschichte, die Konstruktion, ein Stück sich dem zu nähern? Wie soll es dann sein? Also in welcher Sprache geht es denn dann? Das ist ja meine konstruktive Frage.
Ich meine, wir haben ja
Sie.
Diesen Punkt auch mit den Parteien, mit der Frage, wie fühlen sich eigentlich Menschen vertreten? Wer engagiert sich in Parteien? Wer landet eigentlich in Parlamenten? Und da ist die Sprache dann natürlich im Grunde nur so eine Äußerlichkeit. Aber wenn wir ein Parlament haben, Parlamente haben, die zu weiten Teilen aus akademisch gebildeten Großstädtern überwiegend, nicht nur, aber vielen gerade auch bei den Grünen, den Sozialdemokraten, vielen Sozialwissenschaftlern, vielen Politikwissenschaftlern, ich bin selber eine, ich will mich jetzt da kommen wir in eine Distanz zur Bürgerschaft hinein, die dann wiederum von Populisten im Grunde zu einer großen Distanz gemacht werden kann. Ich bin der Auffassung, dass selbstverständlich auch ein Sozialwissenschaftler und eine Sozialwissenschaftlerin wissen kann, wie die Lebensrealität ist. Mhm. Wenn sie das aber in Worte kleidet, die sich deutlich von dem unterscheidet, wie die Leute selber sich wahrnehmen und ihre Probleme selber artikulieren, dann läuft diese Geschichte besser, dass die Distanz zwischen Volk und Eliten angeblich so groß
Darf
sei.
Darf ich, bevor Sie antworten? Nein, ich will, und damit, das gebe ich Ihnen auch gern mit. Dann möchte ich mal sehr selbstkritisch unsere heutige Veranstaltung nach Ihrer These überprüfen. Ist die Sprache, die wir hier machen, ist die Argumentation, die wir verstehen, bereits ein nächster Vorwand, damit der Aiwanger sagt, guckt euch die vier mal an, die sind abgehoben, die reden übers Volk, gehören aber nicht dazu. Und das meine ich jetzt sehr ernst. Ich höre Ihnen zu und nehme das jetzt ernst und stelle die Frage auch über uns vier. Auch über Sie oder mich, wie wir reden, auch über Sie und Sie.
Wir können noch eine Publikumsbefragung machen.
Nein, ich möchte wissen, ob das auch ein Vorwand sein kann, wo man sagt, das wird ja den Öffentlich-Rechtlichen auch oft vorgeworfen, aber auch Menschen wie uns, ihr habt doch gar keine Ahnung, wie das Leben ist, ihr redet und seid gar nicht ein Teil des wirklichen Lebens.
Das ist natürlich eine Unverschämtheit. Das ist eine blanke Unverschämtheit. Also nur weil ich komme aus der schwäbischen Provinz, aber nur weil ich jetzt in der Stadt lebe und das Glück hatte, studieren zu dürfen, ist es natürlich eine Unverschämtheit, mir gegenüber zu unterstellen, ich hätte keine Ahnung vom realen
und
Leben.
Und wie wunderbar ist jetzt Ihre Erregung? Und wenn sich auch eben Demokraten und Menschen wie wir uns erregen und entgegenstellen, wäre die Kraft vielleicht all dieser Leute geringer. Dafür herzlichen Dank. Das ist wunderbar. Wunderbar gewesen.
Ich komme auch aus der schwäbischen Provinz.
Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt.
Genau, auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Und das hilft ehrlicherweise auch. Weil ich habe zum Beispiel die Situation, wenn wir Entscheidungen treffen, telefoniere ich danach ganz oft mit meiner Mutter. Und es ist ganz spannend, manchmal zu merken, was davon ankommt, was aber auch überhaupt nicht interessiert. Ich hatte diesen einen Koalitionsausschuss, wo wir endlos lang gekämpft haben und wir Grüne das 9-Euro-Ticket damals durchgebracht haben, Energiepreispauschalen. Habe danach mit meiner Mutter telefoniert. Ich dachte, ja, bist du stolz? Sie so, ja, super, habt ihr richtig gut gemacht, Ricky. Der Tankrabatt, das ist klasse, das hilft uns hier richtig. Und ich war so, okay, schade, nicht ganz das, was ich hören wollte, aber vielleicht auch mal eine ganz gute Rückspiegelung in dieser Situation. Ich glaube, zu dieser Frage des Sprechens, also einmal glaube ich nicht, dass es nur die zwei Alternativen gibt. Künstlich, leer, blutentleert zu sprechen oder populistisch. Ich glaube, es gibt dazwischen etwas, wo man Menschen erreichen kann, Menschen mitnehmen kann, auch in ihrem Alltag und trotzdem nicht umfallen kann in das Wir gegen die, die da oben, ich bin das Volk. Und ich weiß gar nicht so sehr, ob das Akademische da der entscheidende Punkt ist. Mhm. Robert Habeck im letzten Jahr wurde reihenweise gefeiert dafür, dass er anders kommuniziert, dass er Menschen erreicht, dass er Menschen mitnimmt. Und jetzt bei aller Liebe zu Robert, ich würde ihm nicht unterstellen, dass er unfassbar unakademisch spricht, sondern eigentlich eine Sprache.
Das hat ihm auch bei der Wärmepumpe dann nicht mehr
geholfen. Das hat da nicht geholfen, aber ich glaube, es war eher ein die Menschen ernst nehmen. Ich glaube, es geht nicht danach, den Menschen nach dem Mund zu reden, sondern durchaus ernst zu nehmen. Ich glaube eher, worüber man spricht, und das hat auch Auswirkungen auf die Sprache, denn da, wo ich eigentlich über inhaltsleere Wettkämpfe in der Politik rede, da ist ja auch nichts dahinter. Und ich glaube, das ist viel, viel häufiger das Problem, wenn wir uns gerade die Ampel anschauen. Ich bin übrigens dieses manchmal Schlechtreden des politischen Streits, davon kann ich gar nicht so viel anfangen, weil man wählt bei einer Wahl drei unterschiedliche Parteien und will natürlich danach auch, dass die drei unterschiedliche Positionen vertreten, sonst hätte ich sie ja nicht gewählt. Wenn ich das Gefühl hätte, die haben alles Gleiches gesagt, dann würde ich ja auch nicht einen davon wählen gehen. Das heißt, ich glaube, der politische Streit ist gar nichts Schlechtes, der Streit in der Sache. Was wir uns angewöhnt haben, und ich glaube, da fallen die Politiker drunter, da würde ich aber auch die Medien mit reinnehmen, ist dieses Streits nicht mehr zu bemessen von, was bringt es den Leuten, was bedeutet es für den Alltag, sondern wer hat eigentlich gewonnen. Wenn ich im Land unterwegs bin, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gehe, dann fragt mich niemand, Frau Lang, ist das ein gelber Punkt? Ist das ein grüner Punkt? Ist das ein roter Punkt? Wenn ich im Deutschlandfunk bin, und wie gesagt, wir sind da Teil davon, ich will gar nicht sagen, die bösen Medien, sondern wir machen es ja auch die ganze Zeit mit. Wenn ich im Deutschlandfunk bin, rede ich 5 Minuten von 6 Minuten meistens nur darüber. Und das hat mit dem Alltag der Menschen überhaupt gar nichts zu tun. Ich glaube, davon müssen wir wegkommen.
Zu wem reden Sie denn dann?
Ich beantworte die Frage.
Zu wem reden Sie?
Ich glaube, ganz oft redet man für den politischen Betrieb. Ich glaube, diese Frage, wer hat gewonnen, das interessiert Politiker und Journalisten.
Aber warum?
Das
sind die aber zwei, Sie können die sich doch dem entziehen. Wir
aber,
sind doch ein freies
ja,
Land.
Ich bin auch eine freie Politikerin. Aber ich würde mal ein Beispiel dafür nennen. Wir hatten das Ziel, das Thema Tariftreue zu setzen. Das ist jetzt was, das Wort klingt vielleicht auch erstmal sperrig, ist aber unglaublich alltagsnah. Denn die Frage, ob Leute nach Tarif bezahlt natürlich werden, je nachdem verdienen sie besser. Die Branchen, wie zum Beispiel in der Pflege, wo die Tarifbindung zurückgegangen ist, verdienen die Leute dadurch schlechter, besser, wenn sie einen Tariftop haben. Dann sage ich bei einer Zeitung, ich nenne jetzt nicht den Namen, wir würden gerne im Interview dieses Thema Tariftreue setzen. Da kommt jetzt ein Gesetz, Bundestariftreuegesetz, da verbessern wir wirklich was für den Alltag der Menschen. Die erste Frage, die kommt, ist die FDP dagegen? Also, nö, nicht, dass ich wüsste, wir haben uns da gemeinsam drauf geeint.
Dann ist kein Thema.
Das ist nicht interessant. Dann interessiert uns das nicht. Und das ist ein verdammtes Problem, weil die Leute interessieren sich nicht, ob die FDP dagegen ist, sondern die interessieren, wie viel Geld sie nachher auf dem Konto haben.
Aber also jetzt gebe ich Ihnen mal meine Erfahrung und ich kritisiere das gar nicht. Politiker und Politikerinnen antworten selten auf die Fragen von Journalisten und Journalistinnen. So gesehen hätten Sie bei der FDP ja nicht einsteigen müssen, weil jeder sowieso weiß, wie ihr euch drei versteht. Also ich will darauf doch noch mal zurückkommen, dass wir hier über Demokratie reden. Das heißt, wir sind schon frei, wie wir auch damit umgehen, total, was wir als beklagenswert halten. Aber ich will über noch zwei Zahlen reden, was die Demokratie angeht, Herr Lewandowski. Demokratie braucht Demokraten, sonst ist es vorbei. Denn das ist das Freiwillige an der Demokratie. Die werden aber immer weniger. Die übrig gebliebenen immer jedenfalls zurückhaltender. Nur noch 8% der Menschen in Deutschland engagieren sich laut der Körber-Stiftung beispielsweise lokalpolitisch. Als Grund führen die meisten Menschen aber laut der Umfrage an, sie hätten keine Zeit, das haben Sie schon berichtet, oder könnten nichts ändern. Mit dem zweiten Punkt, da habe ich meine Schwierigkeiten. Ist das ein Vorwand? Also ich denke, dass Menschen, die sich engagieren, zwar Geduld haben müssen, aber dass wir doch wissen, dass sich die Dinge ändern. Die Rechtsradikalen scheinen davon überzeugt zu sein. Warum nicht die Demokraten?
Die Rechtspopulisten versprechen aber auch direkte Änderungen, weil es den Rechtspopulisten gelingt, durch Kommunikation.
Warum haben die Demokraten
eine Sekunde, durch Kommunikation, durch das, was sie sagen, durch das, was sie sagen, ich leite ja meine Antwort nur ein. Da kommt ja gleich noch was. Also durch das, was sie sagen, durch das, wie sie reden, suggerieren sie ja, dass sie im direkten Kontakt mit dem Volk stehen. Also in sozusagen eine organische Verbindung haben. Erster Punkt. Natürlich lachen wir darüber, aber das funktioniert. Und das wird geglaubt. Bei den anderen Parteien gibt es das eben nicht. Das hat mit Kommunikation zu tun. Es gibt ein Parteiensprech und das Problematische ist, der hat auch seine Berechtigung, weil in der Logik der Politik es ein großes Problem für den Einzelnen ist, wenn er etwas Falsches sagt, größer ist als und das auch größer, ein größeres Problem ist, als wenn er oder sie etwas sagt, auf dem man ihn oder sie nicht festnageln kann. Dieses Problem mit den Demokraten, die nicht glauben, dass sie was bewegen können, ist, glaube ich, ein Problem der Demokratie selbst, weil Demokratien hochkomplexe Systeme sind, in denen Entscheidungen sehr, sehr lange brauchen und durch sehr viele Hände und Institutionen gehen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ein guter Freund von mir ist in der Kölner Lokalpolitik. Der wollte vor vielen Jahren, wollte der mal Nachtbusse einführen in Köln. Ich weiß gar nicht, ob es die inzwischen gibt, weil ich feiere nicht mehr.
Es gibt welche,
ja. Ja, gibt es ja, sehr schön. Okay, ich bin jetzt 15 Jahre älter und ich mache sowas nicht mehr. Ne? So, also, in der Nachtbusse einführen. Das war vor 15 oder 16 Jahren. Vom ersten Antrag in einem kleinen Jugendverband einer Partei bis zum Beschluss auf der Ebene, der lokalen Ebene dieser Partei, hat es fast 5 Jahre gedauert.
Und ich weiß noch ganz genau, jemand anders, mit dem ich das mal erzählt hatte, der sagte mir, deshalb engagiere ich mich nicht, weil, und da kommen eben zwei Dinge zusammen, da habe ich keine Zeit für. Das eine ist, dass man sozusagen in einer Lebenssituation ist, dass gerade sozusagen diejenigen, die so 20, 30, 40 sind, einfach
aber
wegen...
Aber sind doch auch die 50, 60, 70.
Oh nein, die 50, 60, 70-jährigen Akademikerinnen und Akademiker, die finden sie in den Parteien.
Aber engagieren sich auch nicht so viel mehr aktiv. Mir geht es ja um das Aktive. Und man könnte doch sagen, Demokratie braucht Zeit, in der Diktatur geht alles schnell, aber weil einer oder eine entscheidet. Man könnte aber auch sagen, es hat 5 Jahre gedauert, aber ich habe es erreicht, was ich wollte. Man könnte es anders erzählen und nicht nur eben so der Frust.
Aber wir haben eine gewisse Ungeduld in einer
genau.
Bevölkerung.
Also,
wir
richtig,
haben
der dieses Frust Verständnis. Ist, nein, ich wollte nur sagen, ich war übrigens auch mal in der Lokalpolitik. Und der Frust ist enorm, aber ganz ehrlich gesagt, in keinem Bereich ist es anders, als Sie beschreiben, so toll. Da ist es gar nicht so komplex und die große Weltpolitik, es geht um einen Park, es geht um eine Kreuzung. Und wenn ich mir das so überlege, es dauert alles furchtbar lange. Einige Projekte sind ewig, aber die meisten kommen irgendwann mal und werden real. Deswegen ist es ein Missverständnis in der Demokratie, dass die Bürger und Bürgerinnen, auch die aktiv sind, so ungeduldig sind und glauben, also es muss so sein, wie ich es will und jetzt, statt zu verstehen, dass das ein ganz langer Prozess ist, damit eine Mehrheit und nicht nur 50-50 dem Prozess folgt.
Aber die Antwort, Herr Friedmann, haben Sie ja eben selber schon gegeben. Das ist ein Problem, das Sie in Demokratien haben, weil Demokratien demokratisch sind. Weil es Beteiligung gibt, weil es Prozesse gibt, die transparent sein müssen, die auch durch Geschäftsordnungen, durch Satzungen abgesichert sein müssen und all das. Genau deshalb kommen Demokratien in ihrem Versprechen, transparent und schnell zu entscheiden, nicht bei. Das ist ein Paradox in der Demokratie, das man gar nicht auflösen kann.
Und da ist die Bundesrepublik besonders.
2 Jahre für all die Sachen, die wir
Also wenn das der Grund ist, wäre ich ja entspannt.
Unsere Bundesrepublik ist da natürlich dann nochmal prädestiniert. Wir haben ein extrem gewaltenteilendes System, aus guten Gründen. War ja auch durchaus eine Lehre, die man vor 75 Jahren bewusst eingegangen ist. Aber mit der Europäischen Union, mit einer starken kommunalen Selbstverwaltung, mit einem Föderalismus, das ist unheimlich komplex und das ist anscheinend, betrachten manche als Zumutung.
Obwohl man auch die Schnelligkeit der Demokratie gar nicht unterschätzen sollte, finde ich. Also ich habe sehr oft in den letzten Jahren gehört, na schaut mal nach China, die kriegen alles viel schneller, viel besser hin als wir in der Demokratie. Die Demokratie ist langsam, die ist komplex. Jetzt schauen wir uns die Corona-Pandemie an. Die haben autoritäre Regime, vielleicht auf den allerersten Blick, weil einer durchgreifen konnte und sagen konnte, zack, das sind die Regeln, oft vielleicht schneller, aber auf Dauer sehr viel weniger Effizienz bekämpft, als wir es hier in Deutschland getan haben. Wir waren im letzten Jahr als Demokratie, als föderale Demokratie in der Lage, innerhalb von einem Jahr unabhängig zu werden von russischem
Sollte
Gas.
Sollte uns das nur noch mit der Digitalisierung gelingen.
Wir haben Punkte, wo wir nicht in der Lage sind, das stimmt, aber ich finde trotzdem, dass es manchmal der Demokratie nicht gerecht
ich
wird, wenn wir immer sagen,
Ihnen
die autoritären
recht.
Wenn ich mir schneller, überlege, die Demokratie kriegt eigentlich verdammt viel
hin. Ich gebe Ihnen recht, wenn ich mir überlege, wie Angela Merkel über Nacht den Atomausstieg gemacht hat, wofür Sie 30 Jahre gekämpft haben und es nicht geschafft haben, sieht man, Demokratie ist zu allem fähig. Ich möchte aber 1,5 Punkte noch mal diskutieren. Und das hat was mit Bildung und politischer Bildung zu tun. In einer Allensbach-Umfrage vom Juni dieses Jahres konnte die Mehrheit der Befragten nicht richtig antworten, ob wir in einer direkten oder repräsentativen Demokratie leben. 53% irrten sich. 58% wussten nicht, dass die Zweitstimme, jetzt sind wir schon in der Substanz, wählen, das ursprünglichste demokratische Recht. 58% wussten nicht, dass die Zweitstimme bei Bundestagswahlen maßgeblich dafür ist, mit welcher Stärke eine Partei ins Parlament kommt. Wenn man sich das anhört, also dass die Menschen an diesen Grundfragen nicht mal Wissen haben und dann versucht, über Demokratie und die Krise der Demokratie zu diskutieren, frage ich mich, ob die Krise der Demokratie ist, dass die Demokraten und die politische Bildung, auch die Schulbildung, so wenig Aufmerksamkeit darauf legt, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene überhaupt begreifen, worüber sie reden, wenn sie über Demokratie reden.
Ich stimme Ihnen zu. da haben Sie uneingeschränkt recht. Und meine Befürchtung ist, das wird nicht besser werden, das wird schlechter werden, weil es ja nicht nur die Schulen sind, die diesen Auftrag haben, sondern natürlich auch die Medien, die diesem Auftrag meines Erachtens auch durchaus gerecht werden, die meisten. Nur, wenn die Leute glauben, dass sie ihr Heil auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf Telegram und auf sonstigen Kanälen, deren Namen ich gar nicht kenne, finden, dann wird unser Problem immer noch größer.
Nein, da widerspreche ich Ihnen, was ich aus Berufswegen machen möchte. Es ändert nichts daran, dass wenn alle auf Twitter sind, sie trotzdem irgendwie auch auf Schulen sind. Und das dass die politische Bildung im Unternehmen oder so auch immer trotz Twitter möglich ist und zwar pflichtmöglich sein müsste.
Aber gelegentlich haben Sie auch mal was vergessen aus Ihrer Schulzeit und dafür sind Medien da, um das auch immer wieder
einverstanden, aber den Medien jetzt zuzuschieben, den Medien jetzt zuzuschieben, wobei die normalen digitalen Medien haben ja, wie Sie selbst gesagt haben, überhaupt nicht mehr diesen Einfluss, aber trotzdem beginnt alles in der formalen Bildung. Und wenn ich mir diese Zahlen anschaue und dann doch den Vorwurf doch rüberschiebe, alle politischen Parteien könnten beispielsweise in den Landesmehrheiten, die sie haben, politische Bildung, Demokratiebildung mindestens so wichtig als Fach einführen wie Geografie. Es ist die Substanz dieses Landes. Warum passiert das? Nirgends, nirgends passiert das. Warum, Frau Lang?
Wir haben das doch in fast jedem Bundesland. Wir haben Gemeinschaftskunde, wir haben den Politikwissenschaftsunterricht. Das gibt es an den Schulen bereits. Nicht jedes Bundesland sehe ich hier gerade den Finger im Publikum, dann tut mir jetzt leid. Aber ich hatte das in Baden-Württemberg, ich hatte das in der 8. Klasse, ich hatte
es in der 9.
Klasse, bei uns hieß Gemeinschaftskunde.
Aber wir haben Lehrkräfte, die angelernt werden, genau. Die das nicht richtig gelernt haben.
Und wir haben auch das Problem, glaube ich, ich bin nicht dafür, einfach ein neues Schulfach einzuführen. Denn wir müssen dieses formale Wissen rüberbringen. Das ist gar keine Frage. Und ehrlich gesagt, die Daten, die Sie gerade genannt haben, sind ziemlich schockierend. Aber am Ende, glaube ich, was mindestens genauso wichtig ist, ist eine Erfahrbarkeit. Und das ist eine Frage, wie wir eigentlich Schulen organisieren, wie wir auch die Bildung organisieren, wie wir übrigens auch Betriebe organisieren. Ich glaube, wenn die Leute ein Gefühl Selbstwirksamkeit, das nicht nur alle 4 Jahre bei den Wahlen, sondern auch zwischendrin, ich kann mitentscheiden, meine Stimme hat eine Bedeutung. Und ich finde, Marina Weißband hat es mal sehr schön gesagt, ja auch eine Forscherin, die sehr viel zu diesem Thema Bildung arbeitet. Was ist das Angebot, das Autoritäre und Diktaturen haben an die Leute? Ganz, ganz kurz, und Sie verzeihen mir die Blattheit hoffentlich, ganz kurz zusammengefasst, du bist gut, weil du Teil von uns bist. Du bist gut, weil du Russe bist. Du bist gut, weil du echter Deutscher bist. Was haben die Demokraten als ein Angebot? Wir haben nicht die Homogenität, sondern wir als Angebot, du bist gut, weil du gebraucht wirst. Du bist gut, weil du Teil der Demokratie bist. Und das müssen junge Kinder in der Schule erlernen.
Und du wärst
erlernen.
Übrigens auch
das
gut, wenn du erklären könntest, warum die Schulen es dann doch nicht schaffen, ob weil die Lehrerinnen nicht ausgebildet sind oder die Politik nicht darauf genug achtet, dass das Wissen über die Demokratie stärker vermittelt wird, weil man dann unter Umständen weniger Krisen der Demokratie erlebt und die Menschen empowered sind, für das, was sie wissen, zu kämpfen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Frau Münch, bei Ihnen, liebe Ricarda Lang und bei Ihnen, Herr Lewandowski, für dieses, wie ich finde, demokratisch, dialogische, anmutendes Gespräch. So, jetzt haben wir uns auch noch gelobt. Herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren. Dank.